Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mit Smart Square-Chef Alexander Niemann.
Hallo allerseits und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Maschinensprache. Unser Thema hier sind ja digitale Produkte und Geschäftsmodelle im Maschinen- und Anlagenbau. Und heute gibt es wieder eine Episode, in der wir mal einen Macher aus der Industrie zu Wort kommen lassen. Bei mir zu Gast im Smart Square Hauptquartier in Bielefeld ist nämlich Stefan Fischer. Stefan ist Produktmanager für digitale Services bei der G-Kraftmaschinenbau GmbH. Und er treibt dort in dieser Funktion die Entwicklung der unternehmenseigenen IoT-Plattform IDA voran. Stefan, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern, sehr gern. Lass uns am Anfang einmal kurz bitte über Kraftmaschinenbau sprechen, bevor wir so auf deine Rolle und auf die Digitalisierung zu sprechen kommen. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert im Vorfeld und habe herausgefunden, dass vor inzwischen 200 Jahren Kraftmaschinenbau gegründet worden ist durch Franz Adam Kraft, ursprünglich als Schmiede für Wagenbau. Das war 63 Jahre vor der Erfindung der Glühbirne. Heute sitzen wir hier, sprechen über Digitalisierung und IoT-Plattformen. Was macht eigentlich jetzt Kraft hauptsächlich heutzutage? Welche Art von Maschinen werden da gebaut?
Genau, also Kraftmaschinenbau, beziehungsweise mittlerweile pflegen wir zu sagen die Kraftgruppe, weil wir ein mittlerweile verschmolzenes Unternehmen aus zwei Unternehmen sind, der Becker Sondermaschinenbau und der Kraftmaschinenbau. So 2021 hat man sich da einfach mit der Becker Maschinenbau nochmal ein bisschen das Portfolio verstärkt und auch personell verstärkt, sage ich mal. Kraft ist seit irgendwann 1980er Jahre ungefähr, würde ich sagen, Sonderanlagenhersteller oder Sonderanlagenbauer. Und wir bauen voll verkettete Produktionslinien in verschiedenen Bereichen. Also im Türen- und Zargengeschäft sind wir sehr stark unterwegs, im PU-Dämmstoffbereich, verschiedene Bauelemente, die über Kraftanlagen hergestellt werden. Und jetzt, ich sag mal, in den letzten 10 Jahren sicherlich auch der Bereich Verpackung, der ganz stark am Wachsen ist. Also auch da vollautomatisierte Verpackungslinien für Verpackung, nachhaltige Verpackung aus Endloswellpappe. Man kann sich das so ungefähr so vorstellen, eine große Anlage, die bei uns rausgeht, ist nicht selten 100 Meter lang, 30 Meter breit, so ungefähr in der Größenordnung. Vorne kommt im Prinzip jetzt nicht Rohmaterial rein, aber schon irgendwie eine laminierte Holzplatte oder ein endlos aufgeschäumtes PU-Material, und wir übernehmen dann im Prinzip die ganze Verarbeitung in vollautomatisierten Prozessketten, so dass am Ende idealerweise ein verpacktes Endprodukt aus der Anlage herauskommt, irgendwo in firmenintern quasi in die Logistik geht und verschickt werden kann. Das mal so als grobe Einordnung. Mhm. Und wo Kraft sich sicherlich in den letzten Jahren sehr, sehr stark entwickelt hat, ist gerade das Thema, ich sag mal, Verkettung von Anlagen und da natürlich ganz klar Automatisierung. Also das ist so einer der wesentlichen USPs, wo wir auch sagen, wir beherrschen quasi den ganzen Prozess alleine, heißt von der SPS-Ebene, aber auch die Leittechnik in der Anlage bis hin zur Bedienoberfläche, die quasi auf allen Kraftanlagen immer identisch aussieht.
Auf dem HMI.
Genau, auf dem HMI. Was einfach dann ein wesentlicher Faktor ist, auch sich für eine Kraftanlage neben der guten Qualität im Maschinenbau zu entscheiden.
Was sind da so die darüber hinaus USPs, die so auf Kernwerte einzielen, sag ich mal? Es gibt ja oft so Themen wie, wir haben die beste Preis-Leistung oder wir haben die allerhöchste Qualität. Was wäre da so euer Claim?
Sicherlich Service, also Vollend-Service, sage ich jetzt nicht nur After-Sales-Service, sondern wirklich den Kunden von Beginn an zu begleiten. Also Kunde kommt halt zu uns, hat eine gewisse Produktionsaufgabe, die wir zu lösen haben. Wir entwickeln mit dem Kunden zusammen das Konzept, entwickeln mit ihm die Anlage, gucken da auch nochmal, passt das alles so, können wir vielleicht nochmal ein bisschen was anders machen. Also quasi ein Stück weit auch beratende Leistung in dem Prozess. Und dann hat er quasi am Ende, wir sagen so schön, alles aus einer Hand, also wirklich eine Lösung, die komplett aus dem Hause Kraft kommt und die nicht damit endet, dass wir eine Anlage hinstellen, abnehmen und sagen tschüss, sondern wir begleiten den Kunden natürlich auch gerade bei diesen verketteten Prozessanlagen. Es ist einfach super wichtig, auch über den Lebenszyklus der Anlage der richtige Partner an der Seite zu sein.
Also kein Sell and Forget, sondern nachhaltig über den gesamten Lifecycle.
Absolut, absolut. Dazu gehört natürlich auch Retrofits, irgendwann mal Umbauten, Optimierungen, Konzepte auch mit dem Kunden quasi bei einer Bestandsanlage nochmal durchzuprüfen, nochmal zu sagen, hier könnten wir nochmal einen Puffer reinbringen, das wird dir vielleicht auch nochmal was bringen, also deine Effizienz steigern sozusagen. Und natürlich auch das Thema digitale Services, also womit wir quasi genau auch in diese Sparte nochmal reingehen.
Genau, das wäre jetzt so meine Übergangsfrage gewesen. Also du hast Produktmanager für digitale Services auf der Visitenkarte stehen oder zumindest bei LinkedIn, weiß ich gar nicht genau, wo ich es gelesen habe. Was genau ist da deine Aufgabe? Über welche digitale Services wird da gesprochen?
Ich bin von Hause aus gelernter Wirtschaftsingenieur mit Fachrichtung Elektrotechnik, wenn man das so schön sagen darf. Und habe mich im Masterstudium dazu entschlossen, nicht mehr rein zu studieren, sondern bin zu Kraft gegangen und habe gesagt, ich möchte das mit euch zusammen machen, das Masterstudium. Und habe mich eigentlich, bin in der Softwareentwicklung angefangen, also komme quasi aus dem Softwarebereich und habe mich dann in diesen, muss man gerade überlegen, 2,5 Jahren Masterstudium eigentlich relativ stark auf diesen Bereich digitale Services, Digitalisierung im Allgemeinen fokussiert. Einfach weil, ja, es war ein gutes Trendthema. Und ich hatte auch persönliches Interesse.
Ich nenne es gerne ein Zukunftsthema.
Ja, genau. Zukunftsthema, Trendthema. Damals hieß es noch immer, wir müssen hier Predictive Maintenance machen und KI und Condition Monitoring. Das waren auch so unsere Ansätze tatsächlich. Erstmal zu sagen, komm, wir nehmen uns hier mal so eine Prototyp-Fräsbearbeitung raus, basteln da ein bisschen Sensorik dran und probieren einfach mal ein bisschen was. Und das war, ich würde jetzt einfach mal sagen, mehr oder minder erfolgreich. Wir haben sicherlich Erkenntnisse gesammelt, aber wir haben heute kein laufendes Predictive Maintenance System, einfach weil es A, die Anwendung nicht hergibt und B, ist es vielleicht auch nicht unbedingt unser Use Case gewesen. Aber wir haben einen ganz anderen spannenden Einblick gesammelt und zwar in Richtung, ja, ich sag mal Effektivität, also eigentlich das, was unseren Kunden tagtäglich beschäftigt. Ja, und so bin ich dann quasi eingestiegen mal bei Kraft in die Entwicklung von Smart Services oder digitalen Services und habe gesagt, das Erste, was wir mal machen, ist einfach einem Kunden eine digitale Dokumentation bereitzustellen. Das war jetzt noch nicht die Weltrevolution, aber das war für uns als, ich sag mal, mittelständischer Maschinenbau schon mal ein guter Ansatz. Der zweite Punkt war dann zu sagen, naja, komm, wir bieten dem Kunden einfach mal Stückzahlzähler in der Anlage an. Jetzt nicht, dass er nur hinten sein Output zählt, sondern dass er auch in verschiedenen Prozessschritten mal zählen kann. Was hat er hier zwischen produziert? Was ist eigentlich am Material reingegangen? Was ist am Material rausgekommen? Und so haben wir uns eigentlich dem Ganzen auch genähert, zu sagen, wir versuchen es immer auf pragmatische Art und Weise. Bis wir irgendwann gesagt haben, gut, wir haben jetzt alles an der Anlage am Laufen. Das ist auch gut, aber eigentlich das, was wir hier machen, das interessiert nicht mehr nur den Bediener, sondern das ist für ganz andere Ebenen interessant. Also Betriebsleitung, Produktionsleitung, Prozessoptimierer, Projektleiter, für uns intern natürlich auch interessant, also einfach, weil wir neue Zahlen kriegen und haben das Thema dann nochmal anders gedacht. Und so ist dann auch quasi IDA entstanden. So hat sich meine Rolle auch ein Stück weit verändert. Also ich bin dann quasi von der Softwareentwicklung in den Service gewandert, mit meinem Produkt sozusagen. Habe mich mehr darum gekümmert, das Produkt aufzubauen, das Produkt zu entwickeln, zu evaluieren, wo wollen wir eigentlich hin, was machen wir da eigentlich. Und so hat sich dann ein Stück weit diese Rolle Produktmanager geformt. Also vorwiegend ist sie dadurch beschrieben, das Produkt zu entwickeln, das Produkt aufzubauen und jetzt dann auch stückweise natürlich das Geschäftsmodell dahinter mitzuentwickeln.
Das sind so viele Ansatzpunkte jetzt gerade dran, wo ich reingreifen möchte. Einmal sieht man schön, wie der Hype-Cycle funktioniert, ne? Dieses Thema mit Predictive Maintenance. Und wir sagen alle irgendwie in der Glaskugel voraus, wann die Dinge kaputt gehen. Ne? Und es gibt 2 oder 3 Flagship-Beispiele dazu, die du immer wieder hörst. Ist aber nicht übertragbar auf das normale Alltagsgeschäft der meisten Unternehmen. Absolut. Und dafür gibt es ja auch viele Gründe. Wahrscheinlich seid ihr auf die gleichen Dinge gekommen. Ne? Die Maschine läuft nicht immer unter denselben Bedingungen. Sie verhält sich anders. Oder es gibt andere Schadensbilder, wenn sie unterschiedliche Dinge produziert, in unterschiedlichen Umgebungen läuft, ne, solche Themen.
Ja, also es gibt diverseste Gründe, warum das, was wir da mal probiert haben, in der Praxis einfach so nicht realisierbar oder nicht umsetzbar ist, wie wir es uns vielleicht auf dem Papier mal gedacht haben.
Aber ich finde es total klasse, dass es trotzdem gemacht wird. Also ich meine, man kann es ja von Anfang an kaputt reden. Das wäre ja ein Ansatz zu sagen, nee, kann ich mir nicht vorstellen, mache ich nicht, keine Ahnung. Ihr habt es gemacht. Ihr habt gelernt und wie du es jetzt zusammengefasst hast, war ja auch, okay, es ist zwar jetzt nicht der Wunsch dabei rausgekommen, Predictive Maintenance am Ende zu haben als verkaufbares Produkt, aber ihr habt dabei gelernt und es war der Anfang für etwas anderes und darauf baut man auf und entwickelt das weiter. Also ich finde, das ist eine wichtige Botschaft, dass man sagt, hier, so kann man anfangen, so muss man anfangen, weil Nur so kann man ja lernen, dass man nochmal was tut.
Ja, absolut. Also das würde ich tatsächlich auch jedem mitgeben, der vielleicht gerade irgendwo am Anfang steht oder noch nicht so richtig weiß, wo die Richtung hingehen will. Da auch einfach mal zu sagen, wir picken uns da jetzt mal was raus und probieren. Also natürlich darf man jetzt nicht unendlich viel an Zeit verbraten, um das auszuprobieren, aber sich mal was rauszupicken und mal zu gucken, was passiert da eigentlich, was machen wir da eigentlich, um seine Erfahrungen auch zu sammeln. Und wenn man dann merkt, ist nicht die richtige Richtung, dann heißt es halt Projekt sterben lassen und woanders beginnen.
Ja, und vielleicht solche Ansätze zu finden, wie du es gerade genannt hast, überhaupt erstmal die Dokumentation online zu haben, einen Zähler mitlaufen zu lassen und zu schauen, nützt das irgendwem?
Das ist so. Also wenn wir heute über digitale Services sprechen, klar, dann hört man auf fast allen Fachveranstaltungen immer wieder die tollen Buzzwords. Predictive Maintenance ist immer noch ein Thema. Ich weiß nicht, wie häufig ich es schon gehört habe. KI ist in aller Munde. Aber bis wir da sind, dass wir wirklich sagen, wir machen das jetzt mal, wir machen jetzt KI, da müssen wir ja ganz, ganz viel vorher noch machen. Also wir müssen ja unheimlich viel Expertise aufbauen. Um das zu machen, müssen wir Daten sammeln. Wir müssen diese Daten mal irgendwie interpretieren können, mal lesen können. Wir müssen Algorithmen entwickeln. Wir müssen jemanden haben, der überhaupt mal Algorithmen versteht und diese Blackbox noch ein bisschen, ich sag mal, hinterleuchten kann. Ja, für mich war es von Anfang an eigentlich schon immer der logische Schritt zu sagen, lass uns doch noch mal ein paar Schritte zurückgehen, bevor wir jetzt diese Big Pictures anfangen und zu sagen, mal so ein bisschen pragmatischer, einfacher, weil ich glaube, da können wir viel, viel mehr lernen, um das dann später in das einfließen zu lassen, wo wir vielleicht sagen, da machen wir jetzt was Tolles Selbstlernendes draus oder wie auch immer. Aber da sind wir heute noch nicht. Da sind wir vielleicht in 5 Jahren, in 6 Jahren, vielleicht auch in 10 Jahren.
Hm. Und einen Aspekt hast du jetzt nicht mit aufgezählt, den du eben auch mal gesagt hast, was ihr auch mal so nebenher gelernt habt, ist, dass man über verschiedene Personas nachdenkt, verschiedene Benutzergruppen. Wer könnte das noch sehen? Wer hat noch etwas davon? Möchte der das vielleicht in einem anderen System sehen als auf dem HMI oder in der Cloud oder so etwas, dass man da auch noch dann getrennte Wege geht? Das sind ja auch alles Lernprozesse, die man erstmal gehen muss und wo man vielleicht auch dann ja mal Feedback braucht von den Kundenunternehmen, was funktioniert, was nicht funktioniert oder was man noch optimieren kann, bevor man mit einer rundum glücklich Lösung um die Ecke kommen möchte, die komplette KI-Funktionalität hat und die Zukunft vorhersagt. Ne?
Ja, auch ein wichtiger Punkt. Ich sag mal, ich nenne es mal Stakeholder. Also die Leute, die eigentlich meine Zielgruppe sind und die ich damit, sag mal, glücklich machen möchte, dass ich die auch frühzeitig mal abhole und auch mal frage, was stört dich denn eigentlich? Also wenn du jetzt montags zur Arbeit kommst sozusagen, was könnte denn für dich mal besser sein?
Habt ihr das gemacht? So aktiv, ja, also, seid ihr mutig rausgegangen?
Also nicht in der Form. Also da muss man auch, das hätte man vielleicht machen sollen. Das wäre vielleicht noch besser gewesen. Auch wir haben quasi Revisionsschleifen gemacht und mussten immer mal wieder lernen, logischerweise. Normal. Wir haben auch Anwendungen komplett umprogrammiert, also nochmal komplett neu gemacht. Keine Ahnung, ob man das hätte vermeiden können oder nicht, weiß ich nicht. Kann man heute
nicht beurteilen. Wenn du im Nachgang draufschaust, klar, dann immer. Ne? Das ist immer alles ganz, ganz logisch, wenn
genau,
du draufschaust.
Aber also, wie gesagt, kann man heute nicht beurteilen, ob man es von Anfang an anders gemacht hätte oder nicht. Aber das ist auf jeden Fall was ich empfehlen würde, auch mal mit dem Kunden zu sprechen. Wir haben es vielleicht ein bisschen später erst gemacht, haben dadurch natürlich nochmal andere Lerneffekte erzielen können. Aber wir haben über ein fast fertiges Produkt gesprochen mit unseren Kunden. Was wir aber schon gemacht haben vorher, zumindest mal schauen, was macht denn unser Kunde so eigentlich täglich? Ja. Also wir haben natürlich nicht die Frage gestellt, was könnte besser sein, aber mal zu schauen, was sind denn eigentlich im Groben mal seine Prozesse, worauf fokussiert er sich, was macht er so, wo könnten vielleicht seine Probleme liegen und haben daraus dann für uns, ich sag mal, das Produkt gedacht sozusagen.
Wie stark war euer Vertrieb da involviert an dieser Stelle? Dass so eine Stelle da...
Ja, ehrlicherweise muss man sagen, der Vertrieb im Sonderanlagenbau hat halt als, ich sag mal, Kernaufgabe, Anlagen zu verkaufen. Und diese Anlagen, über die wir bei uns sprechen, die sind in ihrer Komplexität schon hoch, auch in ihrer Verkettung. Und das Projekt, was man mit dem Kunden entwickelt, das ist auch ein relativ langer Zeitraum. Also, und das ist auch, und das soll auch Kernaufgabe des Vertriebs bleiben. Das heißt, wir haben schon natürlich mal mit dem Vertrieb gesprochen, uns Informationen eingeholt, aber eher in die Richtung, mit welchen Kunden könnten wir denn mal sprechen? Was könnte denn so ein interessanter Kunde für so ein Case sein? Einfach um ich sag mal, den Vertrieb auch in seinem Gebiet zu lassen und zu sagen, der Vertrieb ist für Anlagen zuständig. Deswegen ist auch die strategische Entscheidung, zumindest momentan zu sagen, der Vertrieb kümmert sich auch nicht um digitale Services. Es ist auch ein After-Sales-Produkt. Also es ist kein Produkt, wo ich sofort bei einem Verkaufen von einer Neuanlage rangehe und sage, also natürlich nutzen wir das und wir preisen das auch an sozusagen. Also wir haben das Tool, ja. wir stellen es auch vor, aber es ist zu früh im Projekt, um zum Kunden zu gehen und zu sagen, ja, schau mal, das und das kannst du damit machen, sondern das macht man dann quasi erst, ich sag mal, in der Entstehung der Anlage ein Stück weit.
Okay, verstanden. Das ist ganz interessant. Also Vertriebsorganisationen oder Menschen im Vertrieb habe ich jetzt schon ganz unterschiedlich kennengelernt an dieser Stelle. Manchmal kommen da extrem weit vorausschauende Anforderungen, Produktideen bei raus, ne? Wo man denkt, ja, das ist wirklich mal nach vorne gedacht, spannend und auch gut aufgepasst. Mhm. Manche Vertriebler so im Maschinenanlagenbaubereich nehmen wir eher als die Bremser wahr, was das Thema angeht. Die stehen eher so im Weg rum und sagen, ja, Quatsch, ging bisher auch immer so, ne? Brauchst du nicht. Ein bisschen optimieren im Service, ja, macht mal, aber das hat ja jetzt hier irgendwie mit unserer Qualität oder unserer Bindung zu dem Kunden nichts zu tun. Bei euch ist es dann etwas neutraler, würde ich mal sagen. Also stehen wir da im Weg, noch treiben sie es voran.
Genau, richtig, ja. Also ja, das Vorantreiben, ich sag mal, wir haben jetzt mit dem Produkt eine Reife erreicht, wo wir auch gut den Mehrwert aufzeigen können. In dem Moment, klar, holen wir natürlich auch verschiedene Instanzen bei uns im Unternehmen ab, sei es Vertrieb, sei es Projektleitung, sei es auch Automatisierung, die natürlich auch für sich, sage ich mal in Anführungsstrichen, erkennen, okay, das ist hier echt ein cooles Tool für einen Kunden und das dann auch entsprechend nutzen. Aber es ist, wie gesagt, es ist nicht Aufgabe des Vertriebs zum Kunden zu gehen und sagen, hier, wir haben hier einen digitalen Service, den kannst du jetzt mitkaufen sozusagen, sondern eher zu sagen, wir haben was, wir zeigen dir das auch gerne, aber damit hört es dann ein Stück weit erstmal auf.
Die Anlage steht immer noch im Mittelpunkt.
Genau, also die Anlage steht.
Die verdient also, ja auch letztendlich das Geld.
Das ist das Kernprodukt, ja. Ne? Das ist das, was uns ausmacht. Ja.
Okay, aber jetzt müssen wir mal ein bisschen drauf eingehen, was denn das digitale Produkt tut. Also du hast eben gesagt, Effektivität, das heißt, wir gucken auf OEE.
Genau, auch wenn ich den Begriff OEE überhaupt nicht mag, weil es ein super schwer zu interpretierender Wert ist und keiner ihn so richtig versteht. Außer natürlich, es gibt in der Literatur eine klare Definition, was die OEE ist, aber wenn ich jetzt jemandem sage, du hast eine OEE von 60%, dann kann er mir immer noch nicht so ganz genau sagen, ist das jetzt gut, ist das nicht gut, schwer zu interpretieren. Es gibt dem Ganzen aber einen Rahmen. Das ist logisch und darauf fokussieren wir uns auch. Das heißt, auch wir, wenn wir über Effektivität sprechen, sagen wir natürlich OEE oder es dreht sich um OEE. Wir schauen aber eher auf die Kernkennzahlen darunter, sprich Verfügbarkeit einer Anlage. Und das ist bei einer verketteten Anlage mit weit über 50 Stationen.
Schon gar nicht so trivial, ne?
Gar nicht mehr so trivial, ja. Genau. Kann ich gleich auch noch mal was zu sagen. Und das andere ist das Thema Leistung. Ja, also das sind so unsere Kernfaktoren, also wo wir drauf schauen quasi, Verfügbarkeit und Leistung. Und was wir dann machen, ist eigentlich im Ansatz zu sagen, ich nehme quasi die Komplexität dieser Anlage, dieser verketteten Anlage und breche sie so weit runter, dass ich sag mal, binnen 10 Minuten die Unterbrechungsstellen finde, die mir eigentlich die meiste Verfügbarkeit und damit auch die Leistung rauben.
Das heißt, ihr guckt euch die gesamte Linie an, sozusagen die ganze Fertigungslinie in eurer Anlage.
Ja.
Bildet diese Kennzahl darüber und habt dann die Möglichkeit, durch die Analyse sozusagen einen, ja, wie würde ich jetzt sagen, aus anderen Systemen, einen Drilldown zu machen.
Genau.
An die Stellen, wo es hakt.
Genau. Und das, also ich komme von einer sehr hohen Flughöhe. Ich habe da meinetwegen erstmal stehen 50% verfügbar. Das wird nochmal aufgeschlüsselt in, was hast denn du jetzt wirklich technisch verloren, was hast du organisatorisch verloren. Und dann beginne ich im Prinzip genau mit diesem Drill-Down, also zu sagen, gut, jetzt. Und da grenzt sich das Ganze auch dann von einem MES beispielsweise ab, also wo ich quasi an der Ebene eigentlich aufhöre, sagen wir, okay, jetzt machen wir den nächsten Schritt und gehen in die Anlage rein, finden die Stellen heraus, wo ich beispielsweise häufig einen Rückstau habe oder eine Unterversorgung von Material, vielleicht auch eine technische Störung, kann mir dann nochmal im Prinzip im Detail anschauen, im Zeitverlauf, wann habe ich eigentlich was verloren? Also war die Störung, ist das ein kontinuierliches Problem oder ist es jetzt nur ein einmaliges Problem gewesen beispielsweise? Und dann kann man im Prinzip, je nachdem, wie hart man analysieren möchte oder wie tief man analysieren möchte, auch nochmal konkret tief reingehen und sagen, okay, ich schaue mir jetzt zu dieser einen konkreten Situation nochmal die Störungsmeldungen an und versuche dann wirklich das eine Objekt, meinetwegen Sensor, Zylinder, Motor, wie auch immer, zu lokalisieren und gucke, was das Problem war.
Mhm. Wie wird das genutzt? Guckt da jemand täglich drauf, um sich so tagesaktuelle Störungen auch anzuschauen? Oder ist es mehr ereignisgetrieben, weil man sieht, oh, heute ist die Leistung besonders schlecht gewesen oder die Verfügbarkeit? Oder ist es mehr angelegt als einmaliger Optimierungsprozess? Und wenn man dann einen bestimmten Level erreicht hat, lässt man erstmal gut sein?
Mhm.
Kann man das so sagen, pauschal?
Das kann man gar nicht pauschal sagen. Das kommt sehr stark darauf an, was eigentlich meine Ausgangslage ist.
Mhm.
Also, wenn ich natürlich auf einem guten Level bin, und meine Planzahlen erreiche, ich bin jetzt bei einer Verfügbarkeit von 60-70%, so eine verkettete Anlage wirklich gut ist, erreiche meine Planzahlen, dann werde ich das natürlich nicht zu Analysezwecken nutzen, sondern dann werde ich gucken, okay, sind meine Zahlen noch im Lot, lass mir vielleicht irgendwie so einen täglichen Bericht oder einen Schichtbericht oder wie auch immer zuschicken, gucke einmal, gab es irgendwelche Auffälligkeiten und lass es dabei auch gut sein. Vielleicht kann ich dann aber auch nochmal sagen, okay, wir haben hier 60%. Ich sehe aber immer noch, dass wir beispielsweise Unterversorgung im Material haben zum Beispiel. Also kann ich da auch nochmal reingehen und gucken, aus den 60% Verfügbarkeit kann ich vielleicht nicht doch nochmal was rauskitzeln. Also natürlich ist der Sprung von 60 auf 70 beispielsweise super schwierig, aber von 60 auf 62, auf 63, das ist nochmal möglich. Also da kann ich dann doch nochmal was rausholen. Habe ich aber eine Situation, wo ich bei 30% starte, ja, dann gehe ich natürlich ganz anders dran. Also dann suche ich konkret die Stellen, wo ich dran muss, wo ich Stellschrauben habe, wo ich einfach das Ganze schnell nach oben treiben kann.
Wie benutzt ihr das zusammen mit den Kunden? Ich habe es ja schon mal gesehen. Du hast so einen schönen Vortrag dazu gehalten. Es ist ja letztendlich eine Webanwendung. Es läuft in der Cloud.
Genau.
Das heißt, ihr habt einen Zugang da drauf. Ihr könnt da reinschauen. Der Kunde hat auch einen Zugang. Sieht er dasselbe wie ihr?
Ja.
Okay. Kann ein Kunde oder ein Anwender beim Kunden das selber benutzen, um zu analysieren? Oder braucht es da euch irgendwie dazu? Wollt ihr das überhaupt, dass ihr damit mithelft, dann bei der Analyse sozusagen?
Also beides geht natürlich. Wir sagen dem Kunden, du kannst uns auch gerne anrufen und wir helfen dir.
Mhm.
Aber vorwiegend ist es natürlich erstmal so geschaffen, dass unser Kunde schon auch selbst in der Lage ist, zu analysieren. Und das ist eigentlich das, was ich auch meinte, eingangs mit, wir haben da ein paar Schleifen gedreht und wir haben auch so eine Anwendung nochmal komplett umprogrammiert, weil wir halt gerade am Anfang, ich nenne es einfach mal eine sehr technische Sicht darauf hatten und gesagt haben, klar, ist doch alles logisch, was man hier sieht.
Ha.
Nur jemand anderes hat drauf geguckt und hat gesagt, also ich kann mit dem, was ich hier sehe, leider gar nichts anfangen. Und dann haben wir das Produkt nochmal neu gedacht, auch nochmal guckt, was bräuchte man denn eigentlich, damit es logisch sichtbar wird, also damit ich mich wirklich mit, und das sagte ich eben, 10 Minuten, also wenn ich mich da 10 Minuten durchklicke, dann habe ich die Kerninformation rausgeholt. Mhm. Und jetzt, ich kenne das Produkt, ich habe es mitentwickelt, das heißt, meine 10 Minuten sind erstmal nichtssagend sozusagen, weil ich genau weiß, wo ich hinklicken muss, aber jemand anderes, der es nicht kennt, der schafft es halt auch vielleicht in 15 Minuten.
Mhm. Okay. Ja, es ist praktisch unmöglich, das im ersten Aufschlag so hinzubekommen, ne? Ich meine,
absolut.
Wenn man jetzt viel mit Digitalproduktentwicklung zu tun hat, hätte man euch vielleicht dann am Anfang gesagt, okay, macht erstmal nicht so lange am grünen Tisch, sondern geht vielleicht eher raus und macht schon mal ein paar Zyklen mit früheren Prototypen oder so. Aber auch das wäre eben nur eine Optimierung gewesen, weil vom Prinzip her musst du genau diese Schleifen durchlaufen. Du musst erstmal deine Hypothese so in Form bringen, dass du sie irgendwo evaluieren kannst.
Richtig.
Und dann kriegst du Feedback. Und wenn das Feedback nun mal ist, so, ich kenne mich zwar mit eurer Anlage aus, aber die Software, die sagt mir jetzt ja gerade irgendwie nichts, dann musst du da halt wieder ansetzen, musst du
absolut
da nichts mitnehmen.
Genau, ja.
Also, was ich damit sagen will, ist, ich empfinde das jetzt nicht irgendwie als gescheitert oder als vergeblichen Zyklus sozusagen, sondern das gehört einfach zu diesem Entwicklungsprozess.
Ja, genau. Also dazu, ne? Ich würde das auch gar nicht als gescheitert oder so zu betiteln, sondern das ist einfach ein ganz normaler Lernprozess, den wir durchlaufen haben. Und deswegen gibt man diese Hinweise auch nicht mit, behält man sie nicht für sich, sondern gibt sie gerne mit, weil ja, den Prozess muss vielleicht halt nicht jeder so in Anführungsstrichen schmerzhaft durchlaufen, wobei es so schmerzhaft war das nicht, das ist ja immer normaler Zyklus.
An der Stelle ist Zeit für einen Zwischendank, dass du es so offen teilst hier, das ist nicht selbstverständlich, finde ich total klasse, dass du das so mit rausschickst hier. Genau, ein Stück weit kann man es halt mildern, wenn man darauf vorbereitet ist, abmildern, mitigieren. Ein Stück weit muss man sich aber auch darauf einlassen, dann als Unternehmen, wenn man da rein startet. Ne? Das ist eben kein linearer Planungsprozess, der zu einer detaillierten Zeichnung führt, die man runterprogrammiert, die ein fertiges Produkt liefert, sondern so funktioniert eben diese Art von Entwicklung, Produktentwicklung, dass du diese Iteration brauchst, um dich dem anzunähern.
Absolut, ja.
Ist das automatisch dabei, wenn ich eine Anlage bei euch kaufe? Oder gibt es da nochmal irgendwo ein aufpreispflichtiges Kästchen?
Genau, also es gibt das aufpreispflichtige Kästchen.
Zum Ankreuzen.
Das greift aber erst später. Also in dieser Lösung steckt natürlich auch sehr, sehr viel Mehrwert für uns. Mhm. Also wenn wir, ich hatte das eben gesagt, über welche Dimension von Anlage wir ungefähr sprechen, dann sind wir auch sehr, sehr lange bei unserem Kunden vor Ort, um so eine Anlage in Betrieb zu nehmen, um sie auf Leistung zu bringen, den Hochlauf zu begleiten.
Hast du eine Pi mal Daumengröße?
Kann man...
Mehrere Wochen, mehrere Monate?
Ja, wir sprechen eher über Monate als über Wochen. Ja. Also es ist natürlich sehr stark abhängig von der Anlagengröße. Mhm. Aber bei großen Anlagen sprechen wir auch über Monate statt über Wochen. Und das ist natürlich für alle irgendwie... Klar, erstmal ist das unser Job, wir müssen das machen, aber es ist natürlich nicht die schönste Zeit. Ich sag mal, wenn ich monatelang von zu Hause weg bin, als Programmierer beispielsweise auf der Baustelle, dann ist das Bestreben ja schon von uns auch zu sagen, wir holen den vielleicht mal ein paar Wochen, oder unser Ziel ist es eigentlich, dass wir sagen, wir holen den mal ein paar Wochen vorher zurück, einfach um diese langen Inbetriebnahmezeiten ein Stück weit zu verkürzen. Heißt jetzt nicht, dass unsere Leute endlos lange auf Baustellen sind, die kommen schon auch ab und an mal nach Hause, aber es ist halt trotzdem eine lange Zeit, in der man immer mal wieder beim Kunden vor Ort ist. Und das andere ist, also wir nutzen das einfach bei uns in dieser Inbetriebnahmephase, um da entsprechend auch schneller die Stellen aufzudecken, vielleicht schneller auf Leistung zu kommen. Das andere ist, es bringt uns, oder die Transparenz, die wir da gewinnen, die bringt uns natürlich auch ein Stück weit einfach Subjektivität raus und mehr Objektivität rein. Also wenn wir über Leistungen sprechen, über Verfügbarkeiten sprechen, dann haben wir da halt einfach belegte Zahlen und können sagen, da stehen wir aktuell. Das ist vielleicht noch nicht unbedingt das, wo wir hin wollen oder hin müssen, aber wir haben zumindest mal eine Grundlage drauf zu schauen, auch intern oder auch mit dem Kunden zu diskutieren, okay, das sind noch die Problemstellen, da müssen wir noch dran. Und wir sehen auch schön die Entwicklung. Also wir sehen ja genau über die Monate, keine Ahnung, wir haben bei 20% Verfügbarkeit gestartet und ja, nach 6 Monaten beispielsweise stehen wir halt bei 50% Verfügbarkeit und können das auch darlegen.
Ich muss jetzt auch mal einen kleinen Drill-Down machen. Was sind das für Problemstellen, die man da findet? Also was sind das für Parameter, die man letztendlich ändert?
Ja, das sind... Das ist super schwierig pauschal zu beantworten. Das ist ja von Projekt zu Projekt unterschiedlich.
Sind das dann so eine mikroskopische Einstellung sozusagen in der Anlage? Hier steht ein Sensor irgendwie ein bisschen falsch, die Erkennungsquote ist zu niedrig, der Motor ist zu schnell, der Motor ist zu langsam? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also das gibt's natürlich auch. Das ist aber noch nicht der Teil, ich sag mal, der Inbetriebnahme, wo diese Lösung greift. Denn sie greift halt erst später, wenn wir wirklich Material über die Anlage fahren, wenn wir anfangen, langsam auf Leistung zu kommen, die Anlage hochzufahren, sinnbildlich, dann fallen halt einfach, also klar, das eine können technische Störungen sein, die auffallen, also einfach, ja, Dinge im normalen Prozess, die halt noch behoben werden müssen, die halt einfach da sind, keine Ahnung, ein Werkzeugaggregat, was sich immer wieder verklemmt oder wie auch immer. Mhm. Solche Fälle. Und das andere, auch für einen Kunden ist so eine Anlage gewissermaßen eine Herausforderung, weil da einfach, ich sag mal, da steht ein recht komplexes Produkt, wird da neu hingestellt und auch der muss ja lernen, wie man damit umgeht, gerade auch was Beschickung angeht, was Material oder Versorgung angeht, Verbrauchsmaterialien. Und auch da können wir dann einfach darlegen, okay, meinetwegen an der Beschickung beispielsweise, da haben wir noch ein Problem, da müssen wir nochmal optimieren oder Handarbeitsplätze, die nicht optimal ausgelegt sind, also weil vielleicht Griffe zu lange dauern oder Wege zu lang sind. Und das sind Dinge, da geht es auch gar nicht um Fingerpointing oder sonst irgendwas, sondern da geht es ja einfach darum, objektiv darzulegen, okay, hier haben wir noch ein Problem und wir suchen gemeinsam nach der Lösung.
Genau, also ihr könntet die Maschine besser auslasten, wenn an dem Arbeitsplatz, was nicht, die Werkstücke schneller abgenommen würden.
Beispielsweise, ja, genau.
Okay.
Also einfach auch die technischen Störungen natürlich zu minimieren, das ist klar Kernaufgabe, aber auch das Organisatorische drumherum halt relativ schnell ins Lot zu bringen, sodass man sagt, okay, so funktioniert das, so können wir die Anlage hier optimal betreiben.
Ja, was ja auch hilfreicher Input ist, ne? Also wenn man sich von dem Gedanken des Fingerpointings erstmal verabschiedet hat, dann ist es ja einfach so, Euer Kunde möchte diese Anlage ja auch, gehe ich jetzt mal von aus, möglichst reibungslos und möglichst schnell in seinen Betrieb eingegliedert bekommen.
Ja.
Und er schaut ja eigentlich mit dem gleichen Blick da drauf, nämlich wie mache ich das jetzt,
genau,
dass es hier möglichst gut eingegliedert wird.
Ja, und am Ende ist so eine Anlage ja ein gemeinschaftliches Projekt. Also nicht nur der Kunde hat ein Interesse daran, die entsprechende Leistung zu bringen, sondern wir ja auch. Also auch wir wollen ja mit unserem Kunden gemeinsam so eine Anlage auf Leistung zu bringen. Für uns ist es ja auch eine undankbare Situation, wenn man immer mal wieder hinterherfährt, weil es heißt, die Anlage kommt nicht auf Leistung oder so.
Ja, und letztendlich zahlt es dann ja auch schon wieder auf den gesamten Produkt-Lifecycle ein. Ne? Dann die Frage, ob man dann irgendwo nochmal retrofittet später oder upgradet oder die Folgeanlage oder Zweitanlage bei euch kauft.
Das, absolut.
Da, solche Fragen der Zufriedenheit spielen da ja auch mit rein. Ne?
Absolut, genau.
Okay, aber jetzt haben wir uns wieder so ein bisschen verlaufen. Also ihr nutzt es selber als euer Tool, auch ohne dass der Kunde Kreuzchen gemacht hat in dem.
Genau, also während der ganzen Inbetriebnahme quasi, bis die Anlage abgenommen ist, bis wir sagen, yo, das läuft, bis auch der Kunde sagt, yo, das läuft, ist es erstmal, ich sag mal, ein Tool für uns, also unser Mehrwert, den wir da rausziehen. Ab dann geht es quasi erstmal ja in Kundenhand, also der Kunde soll damit lernen, wird aber natürlich von uns auch ein Stück weit mit begleitet. Also es ist vom Produkt her, ich will nicht sagen unbedingt zu komplex, aber es ist ein Produkt, wo man natürlich auch nochmal jemanden braucht, der sagt, hey, schau doch mal hier und da, ich habe das und das gesehen, komm, wir gucken mal gemeinsam drauf. Also wir begleiten den Kunden natürlich auch, bis man dann irgendwann vor der Frage steht, möchtest du es weiter nutzen oder nicht? Ja, und dann muss er quasi sein Bezahlkreuzchen setzen und kann es dann weiter nutzen, wenn er möchte oder nicht.
Eine total spannende Frage, wo es natürlich jetzt ein bisschen heikel wird für uns beide hier, ist, wie bepreist man sowas? Also nicht, dass ich jetzt einen Preis von ihr hören möchte, aber das ist ja, es steckt ja unglaublich viel Geld da drin, wenn man jetzt kalkulieren würde, wie eine Maschinenentwicklung sozusagen und würde den Preis einfach komplett umlegen, dann würde das vermutlich kein Kunde an dieser Stelle bezahlen. Und es wäre auch nicht komplett korrekt abgebildet, weil es ist ja auch ein Tool für euch und ist ja auch ein Stück weit in der Mischkalkulation. Also zumindest kriege ich oft gespiegelt, dass es schwierig ist, das zu bepreisen. Es gibt auch noch ein anderes Wertgefühl für Software-Themen, weil man kann ja nicht mit dem Hammer draufhauen. Ne? Das ist irgendwie so weich. Wie macht ihr es? Würfelt ihr? Folgt ihr Bauchgefühl?
Genau, wir würfeln einfach. Wir sitzen in unser Büro und schmeißen 6 Würfel hin und her und irgendeine Summe kommt daraus.
Bis eine schöne Zahl da steht.
Genau, bis eine schöne Zahl da steht. Nein, es ist super komplex, so ein Produkt zu bepreisen. Es ist auch super komplex, den richtigen Preis zu finden. Auch wir sind da noch gerade in der Findungsphase, sage ich mal so. Was man aber sagen kann ist, also klar, ich könnte jetzt einfach sagen, ich nehme meine Entwicklungskosten, kalkuliere ungefähr hoch, wie viele Anlagen ich anbinde, lege das irgendwie um und sehe zu, dass ich vielleicht nochmal ein paar Euro verdiene. Das wäre ein Ansatz. Ich würde sagen, das ist nicht unbedingt der beste Ansatz.
Ich direkt ein paar Fragen, aber.
Ja, es ist nicht der beste Ansatz, sondern wir müssen ja auch schauen, was ist der Mehrwert, man hört das jetzt überall so toll, was ist der Mehrwert für den Kunden? So schauen wir natürlich auch drauf. Aber diese Frage zu beantworten, ist halt super komplex, weil was ist denn wirklich der Mehrwert? Und was ist auch der Mehrwert, den unser Kunde sieht am Ende? Also wie können wir das, was wir als Nutzen sehen, auch darlegen? Und da, ich habe da keine pauschale Antwort, da sind wir auch noch in der Findungsphase, das dann wirklich auch so treffend hinzukriegen. Aber es muss einen Wert haben. Das ist das Wichtige.
Ja, genau. Also wenn es den nicht hätte, dann würde man ja das Falsche tun. Ich glaube, soweit ist es, oder etwas Unnötiges tun, sagen wir mal so.
Ja.
Also irgendeinen Wert muss es ja haben.
Ja, es muss aber auch vom Produkt her einen Wert haben. Also wir könnten ja auch sagen, wir statten jetzt einfach alle Anlagen damit aus und es ist immer mit dabei. Aber ich glaube, das ist für so einen Digital-Service, zumindest von unserem Gedanken her, für so eine IoT-Plattform, ich will jetzt nicht sagen, zu klein gedacht, aber das ist auch der falsche Ansatz, weil ich meine, das ist das vielleicht, wo man auch klassisch im Maschinenbau nachdenken würde, so, okay, Software, die gebe ich einfach mit dazu, weil mein Kernprodukt ist die Maschine beziehungsweise die Anlage und dann hat aber diese Software und das, was man da geschaffen hat, der gar keinen Wert. Und deswegen sagte ich gerade, es muss einen Wert haben, also da muss schon irgendwie eine Zahl stehen am Ende, wie auch immer die ausfällt. Aber nur so gebe ich dem Produkt auch Wertigkeit. Und so kann ich auch sagen, pass mal auf, das hat einen Wert, das hat eine Wertigkeit, das hat auch einen Nutzen für dich. Sonst ist es irgendwie nur Beiwerk.
Schade, ich hatte gehofft, dass ihr da schon ein gutes Rezept habt.
Nee, ich glaube, da gibt es auch nicht das Erfolgsrezept tatsächlich.
Tatsächlich so ist, dass wir ich sehe es ja in unterschiedlichsten Konstellationen, wenn wir es für unsere Kunden tun. Und das ist üblicherweise eine Frage, über die relativ spät nachgedacht wird. Also erst kommen so die Ideen, was könnte man machen, welchen Nutzen hätte es, der wird dann relativ abstrakt beschrieben, sage ich mal. Klar, es gibt so die ersten Excel-Sheets, die man hochrechnet, ne? Also das und das klingt nach einem sinnvollen Preis, wenn man das jetzt mal ausrechnet, käme das und das dabei rum. Ne, das ist ein Ansatz, den man fahren kann. Der andere Ansatz ist zu sagen, okay, die Durchlaufzeiten werden so und so verkürzt und wenn man jetzt mal mit irgendwelchen Annahmen rechnet, dann kommt man zu bestimmten Mehrwerten, die man tatsächlich mit Euro und Cent beziffern kann. Letztendlich stößt das immer auch auf so eine Gefühlsebene. Ich glaube, die hast du damit gerade auch so gemeint, ne? So ja, diese genau. Wertigkeit. Die Software in dieser Welt irgendwie noch nicht so richtig hat. Also zumindest in meinem Gefühl ist es immer eher so, das, was bisher als Beiwerk mit passiert ist, ist halt irgendwie auf der Maschine drauf,
ja,
wird halt irgendwie so geliefert, muss halt irgendwie dabei sein, wenn es denn unbedingt sein muss, aber das ist jetzt nicht etwas, was ich gesondert mir kaufe.
Ja, also das ist tatsächlich etwas, was wir direkt von Beginn an auch in den ersten Pilotierungen, ja, ich sag mal, angesprochen haben, dass das Produkt, was wir da jetzt haben, dass das halt irgendwann mal bezahlt werden muss. Also, dass es halt irgendeinen Wert kriegt. Wir haben da nicht über Zahlen oder so gesprochen, sondern wir haben es erstmal platziert, haben aber sofort gesagt, das ist nichts, was irgendwie mal einfach Beiwerk ist. Dafür ist es auch kurz zu komplex. Ich meine, man hat Cloud-Strukturen dahinter, man muss das irgendwie verwalten, man muss es hosten, dann spielen Software-Updates mit ein. Wir sind ja in einer ganz anderen Welt, wir müssen uns auch über Security Gedanken machen, all sowas. Also es wäre viel zu komplex, alleine schon von der Infrastruktur, von der Software her zu sagen, ich gebe es einfach so mit.
Und auch vom Entwicklungsprozess, ne? Also wenn ich dich da mal kurz unterbrechen darf, du hast ja im Vorgespräch schon erzählt, dass ihr mit einem externen Entwicklungsunternehmen als Partner das entwickelt habt, weil ihr die Kompetenz für diese Art von Software halt auch nicht im Haus hattet. Und ich meine, an der Schnittstelle wird es ja sehr klar, da sitzen Spezialisten, die schreiben euch eine Rechnung für die Arbeitszeit. Das kann man auch nicht wegargumentieren. Man sieht ja, was sie tun.
Ne? Ja, richtig.
Und das, das hat ja auch alles eine Wertigkeit und es muss ja irgendwo aufgehen.
Richtig.
Ja.
Also klar, würden wir da jetzt irgendwie ein Missprodukt auf den Markt bringen, was halt nichts taugt, dann.
Was der Praktikant mal so irgendwie in 3 Monaten zusammengenagelt hat.
Ja, braucht man auch nicht über den Preis sprechen, aber ist es ja schon was anderes. Ich meine, wir haben uns ja da strategisch dafür entschieden, auch über viele Jahre jetzt oder über mehrere Jahre so ein Produkt aufzubauen. Und natürlich muss es halt irgendwann mal so einen Price-Mark bekommen. Wie auch immer das auswählt. Also wenn da jemand das Pauschalrezept hat, kann er sich gerne bei mir melden. Ich wäre sehr interessiert daran.
Ja, das ist der offizielle Aufruf für meine Zuhörer. Vielleicht ist das nochmal so eine Art Workshop-Reihe oder Workshop-Format im Netzwerk.
Ja, also wenn da jemand das Pauschalrezept hat, gerne melden. Ich wäre da sehr an einem Austausch interessiert, weil das ist tatsächlich die Herausforderung, vor der wir auch noch stehen, da das passende Price-Tag zu finden. Ja, und auch das passende Modell. Es ist ja nicht nur, ich meine, der Preis ist das Letzte, was man da dran schreibt, aber auch das passende Modell.
Einmalzahlung oder Abo.
Genau, was ist es jetzt eigentlich? Also das komplette Modell aufzubauen.
Machst du es irgendwie fest an verarbeiteten Datenmengen oder echten Ersparnissen? Das ist ja, da kommen wir schon fast so ein bisschen in Richtung, wird es vielleicht irgendwann mal die Abrechnungsbasis, weil man so etwas macht wie Infrastructure as a Service und dann wird es vielleicht doch noch wieder anders abgerechnet. Ja, also das ist ein riesiges Spielfeld. Genau. Mit dem es halt auch noch, so ehrlich muss man glaube ich sein, sehr wenig Erfahrung gibt, ne? Also die Technik alleine, so ein Webplattform bauen, Daten sammeln, irgendwie Sachen ranprogrammieren, das ist ja schon fast die einfachere Übung heutzutage. Ja. Also die Frage, was machst du dann damit? Und diesen Produktfindungsprozess. Und das dann auch noch vermarkten über den gesamten Lifecycle, auch am Leben halten und supporten, das sind dann nochmal ganz andere Themen, als einfach nur zu programmieren. Ne?
Ja, das ist so. Ich meine, wir sind hier zumindest in der Region OWL schon stark aufgestellt. Also es gibt halt auch die, ich würde mal sagen, Best-Practice-Unternehmen, wo man zumindest mal rüberschielen kann und mal gucken kann, wie machen die das denn eigentlich? Also sei es jetzt ein DMG Mori, die schon ein entsprechendes Portfolio haben, sei es ein Miele, die da irgendwie smarte Produkte haben oder auch ein GA Westfalia, vielleicht auch ein Klaas mit dem smarten Traktoren sozusagen. Aber trotzdem, zumindest ist es mein Empfinden, ist es ja immer noch super schwierig da sein, seinen individuellen Weg auch zu finden als Unternehmen.
Hm. Schwer übertragbar teilweise. Die Größenverhältnisse sind ganz andere, ne? Dann die Produkte sind andere. Die Ausgangsbasis, mit der man da dran geht, die ganze Unternehmensstruktur sind ja auch anders.
Absolut.
Also bei euch kommt es aus euch heraus sozusagen. Ich habe gar nicht gefragt, wie viele Mitarbeiter habt ihr so bei GIG?
Also
in der Kraftgruppe
also
jetzt?
Etwa 700 Mitarbeiter.
Okay, schon nicht so ganz klein.
Nee, das ist so.
Aber nichtsdestotrotz zum Beispiel nicht eine eigene Softwareentwicklungsabteilung dafür oder mal eben irgendeine Firma zugekauft oder ein Startup zugekauft, was das weitermacht.
Genau, also wir haben tatsächlich eine eigene Softwareentwicklung im Bereich Automatisierung.
Für die Steuerungs...
Für die Steuerung, für die Leittechnik, für die Bedienoberfläche der Anlage.
Genau.
Habe ich auch meinen Ursprung, also da habe ich damals bei Kraft auch angefangen. Aber für dieses, ich sag mal, für dieses Digital-Service-Thema oder allgemein für das ganze Thema Web-Applikationen, da hatten wir halt einfach keine eigene Expertise und sind dann halt mit einem strategischen Partner gegangen.
Ja, genau. Und dann, und das, also in dieser Konstellation muss man für sich als Unternehmen dann ja den richtigen Weg irgendwie finden. Und ich glaube, da gibt es einfach noch nicht genug, die den Weg schon beschritten sind, als dass man sagen könnte, hier ist ein Katalog von Templates. Du passt in diese Gruppe, also musst du das jetzt bitte so rummachen, sondern es ist halt, es ist immer noch Pionierarbeit, die da stattfindet auch in diesem Bereich.
Ja, also ich würde mir jetzt auch nicht mutmaßen zu sagen, unser Weg war der beste, das ist das Optimum, was jeder machen muss, kann ich ja gar nicht bewerten, aber für uns war es ein guter Weg, sage ich mal. Oder beziehungsweise bis hierher ein guter Weg und hoffentlich auch in der Zukunft noch weiterhin ein guter Weg.
Also mich hat es beeindruckt, was ich da gesehen habe. Ihr seid losgegangen. Viele sind noch gar nicht losgegangen. Ne? Das ist schon mal an sich eine mutige Entscheidung gewesen. Und bisher finde ich es, wie gesagt, sehr beeindruckend, was man da sieht. Vielleicht eine Frage noch so zum Abschluss. Du hast gesagt, strategische Entscheidungen, strategische Prozesse, in denen ihr da unterwegs seid, auch so Vorgaben. Welches Leitungsgremium ist da bei euch? Gibt das so vor? Woher kommt das? Ist das die Eigentümerschaft, die sagt, den Weg gehen wir jetzt, oder kommt das so aus der mittleren Management-Schicht irgendwo?
Nee, es kommt schon aus der Eigentümerschaft auch.
Okay, also ganz groß aufgehängt.
Ja, genau. Also wenn man das so nennen mag, ganz groß aufgehängt, ja. Also es kommt natürlich ein Stück weit auch einfach aus der, ich würde jetzt mal sagen, DNA des Unternehmens. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, also sehr stark automatisierungslastig oder automationslastig. Da schon sehr früh auch einen Fokus drauf gesetzt. Also das Thema Automatisierung, Standardisierung in der Automation, eigene Bedienoberfläche. Ich meine, das macht auch nicht jeder, sich eine eigene Softwareentwicklung zu leisten, die nur Standards im Bereich der Automatisierung entwickelt. Und jetzt könnte man sagen, der nächste logische Schritt war quasi oder ist quasi, diesen Weg halt zu gehen in Richtung IoT, digitale Services. Ja, aber es kommt natürlich auch stark von der Eigentümerschaft beziehungsweise vom Top-Management an der Stelle. Also die müssen auch, also meiner Meinung zumindest nach, das ist aber eine persönliche Meinung, die müssen dahinter stehen, weil sonst kann ich mir schön was überlegen, aber am Ende, wenn ich kein Top-Management habe, was das auch auf seiner strategischen Agenda irgendwo draufstehen hat, ja, dann wird das wahrscheinlich auch kein Produkt, was so richtig, dann wird es wahrscheinlich eher Beiwerk.
Ja, genau. Das kann ich mal, auch das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, die aus meinem persönlichen Erfahrungshorizont hier kommt, so, ne, als Software-Dienstleister. Man kann an verschiedenen Geldquellen dann dranhängen, so als Beauftragter oder Partner. Also das ist eigentlich tatsächlich, man kokettiert manchmal mit diesem Begriff, ne, wir sind ja Partner. Es gibt Unternehmen, da bist du es wirklich.
Mhm.
Und es gibt Unternehmen, die sagen das einfach nur so aus Gewohnheit, weil sie irgendwie gute Stimmung machen wollen. Es gibt einen großen Unterschied, ob du einfach an irgendeinem Budget dranhängst, was sowieso da war, was so ein bisschen halbherzig dahingestellt worden ist, wo vielleicht auch einzelne Menschen ein sehr großes Engagement mitbringen und Interesse, aber letztendlich so diesen Antrieb aus den Leuten, aus deren Portemonnaie es am Ende des Tages kommt, also den Eigentümern, eben nicht haben, ne? Und da sich immer wieder rechtfertigen müssen, dass immer wieder in Frage steht, wo nicht so richtig dran geglaubt wird und dann eine gewisse Zaghaftigkeit da ist. Damit will ich nicht sagen, dass man ohne Sinn und Verstand Geld rausklopfen soll für irgendwelche Experimente, aber du musst auch schon ein bisschen mutig sein, du investierst was auch in neue Dinge. Das klappt vielleicht nicht beim ersten Mal, sondern vielleicht erst beim zweiten oder dritten Mal. Du machst auch ein paar Sonderschleifen und du brauchst auch Ausdauer dafür. Das geht wahrscheinlich länger als ein Geschäftsjahr. oder bis zur nächsten Erfolgsprämie von einem angestellten Manager irgendwo. Und dann, da muss man auch ein bisschen länger im Zeithorizont haben.
Ja, das auf jeden Fall. Also der Weg ist ein bisschen länger und da muss man echt einen langen Atem haben, bis man da auch, ich meine, bei uns hat das auch relativ lange gedauert, bis wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir auch intern jetzt mal, ich sag mal, von den Kollegen Zuspruch bekommen oder wo ich dann speziell auch Zuspruch bekomme im Sinne von, das ist ein cooles Produkt oder da kann man ja jetzt wirklich mal was sehen oder kriegt man wirklich einen Mehrwert raus. Das hat auch gedauert. Aber umso dankbarer bin ich quasi, dass auch unser Top-Management dahinter steht und mich da auch supportet hat. Auch das ist ja nicht selbstverständlich. Deswegen sagte ich eben, also klar, die Budgetfrage muss natürlich irgendwann geklärt werden. Wie viel möchte man dafür investieren? Aber viel wichtiger ist eigentlich diese strategische Frage. Die muss halt geklärt sein. Schreiben wir es auf unsere Agenda oder schreiben wir es nicht auf unsere Agenda? Meiner Meinung nach müssten es eigentlich fast alle Unternehmen auf ihre Agenda schreiben. Zumindest jetzt im Kontext Maschinenbau, weil es einfach ja die Zukunft ist, blöd gesagt.
Ja, da rennst du bei mir offene Türen ein. Weshalb wir unter anderem diesen Podcast haben. Ja, ich glaube, Strategie und Budget, das geht dann einfach Hand in Hand. Beziehungsweise, wenn es für dich ein strategisches Thema ist, dann musst du für dich eine Investitionssumme dran schreiben können als derjenige oder das Gremium, was jetzt diese Strategie erarbeitet. Und dann fällt es einfach ab und dann hast du diesen finanziellen Rahmen, den du so als organisatorisch-technische Notwendigkeit einfach brauchst. Ne? Aber die Strategie kommt sicherlich zuerst. Und dafür muss ja klar sein, wo du mit dem Unternehmen hin möchtest. Ne?
Richtig.
Und die Ziele, was will ich erreichen, mit welcher Strategie komme ich dahin? Und wenn du dann völlig beantwortet hast, okay, digitale Services in der und der Stoßrichtung, die sind es nun mal, dann musst du eben dir überlegen, wie viel Buying Power kann ich da draufsetzen? Ne?
Das richtig. Das
sind meine Zeithorizonte.
Ja, absolut.
Stefan, das war ein super spannendes Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke.
Vielen Dank.
Ich würde sagen, die Sache mit der Bepreisung, da sprechen wir nochmal drüber. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass man da nochmal ein eigenes Format irgendwie von macht.
Vielleicht meldet sich ja jemand mit dem Erfolgsrezept.
Genau. Immer her damit, ne? Da kann man mal was organisieren. Einen kleinen gemeinsamen Workshop oder sowas. Ja, bis dahin sage ich erstmal, klasse, dass du da warst. Ich finde, das waren tolle Einblicke. Vielen Dank für die Offenheit und ja, wir sehen uns die Tage.
Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mehr Infos auf smartsquare.de.